Ich lade euch nun ein, eure Bibeln aufzuschlagen in dem Brief an die Hebräer. Heute Abend befassen wir uns mit den Versen in Kapitel 1, 1 bis 4. Hebräer 1, 1 bis 4. Wie wir nun an diese Passage herantreten, muss ich dazu sagen, dass diese vier Verse so eine Art biblisches Bekenntnis sind. Es sind vier Verse, die gefüllt sind mit sehr tiefgründiger Theologie. Es ist so tiefgründig, wie es nur sein kann, wenn es um die Person des Herrn Jesus Christus geht, dem Sohn Gottes. Und auch noch viel mehr Dinge kann man aus dieser Passage herausholen. Doch wie wir diese Passage nun gemeinsam betrachten, ist eine Sache zentral wichtig. Nämlich, dass wir die Herrlichkeit Jesu Christi erkennen und darin sehen. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes lesen. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist nun um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, doch das Wort Gottes, das währt ewig. Lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, wie wir diese Passage gemeinsam gelesen haben. O Herr, wir bitten um deine Hilfe, dass wir im Studium dieser Dinge nur ein klein wenig der Herrlichkeit deines Sohnes erkennen, dass wir nicht verblendet sind durch diese herrliche Schrift, sondern dass wir uns immer näher zu dem Herrn hinwenden und dass wir erkennen, dass er über alle Dinge erhaben ist. Wir erhoffen auch all dies in ihm selbst, dass wir ein Volk sein, das sich immer mehr an sein Bild verwandelt. Wir bitten das in Jesu heiligen Namen. Amen. Der Hebräerbrief wurde ursprünglich an Christen geschickt, die unter Anfechtungen standen. Das sind Christen, die im Judaismus, also im Judentum, aufgewachsen sind. Wir wissen jedoch auch nicht, wer der Autor ist. Da gibt es eine ganze Bandbreite an Spekulationen, ob es Apollos ist oder sogar der Apostel Paulus. Einige sagen sogar, es war ein späterer Verfasser, der auch den ersten Clemensbrief geschrieben hat. Die Antwort darauf ist aber ganz einfach, wir wissen es nicht. Die Schriften passen nicht mit dem überein, was jetzt hier im Hebräerbrief geschrieben wird, damit meine ich der Schreibstil. Daher können wir nicht sagen, wer das jetzt genau gewesen ist. Dann gab es auch noch einige Spekulationen, wann dieser Brief geschrieben worden ist, vor oder nach der Zerstörung des Tempels. Es scheint aber, dass man hier in dem Brief liest, dass das Volk sich erwartet, dass man sich um eine Stiftshütte versammelt und nicht im Tempel. Es kann also sein, dass der Schock und die Schmerzen und die Sorge über die Zerstörung von dem Tempel um die 70 nach Christus gewesen ist. Also Aber trotzdem, wir wissen da nicht den Kontext, wir wissen aber eine Sache, dass der Autor die Trübsale der Hebräer am Herzen lag. Es hört sich auch so an, als wären die Empfänger dieses Briefes am Rande des Glaubens, also dass sie kurz davor standen, vom Glauben abzufallen, es dem Glauben den Rücken zu kehren. Und in diesem Brief sehen wir auch, wie das Alte Testament hier in aller Herrlichkeit scheint, damit man Christus in seinen Ämtern als größerer Prophet, als herrlicherer Priester und wunderbarer König erkennt. Normalerweise gebe ich euch, wenn ich über die Beschreibungen meiner Hauptpunkte dieser Predigt spreche, gebe ich immer noch Verse mit dazu. Also dann sage ich, okay, das eine Thema ist Vers hier und dort. Doch wir sehen, dass diese Themen einfach in diesen vier Versen immer wieder aufkommen. Dieses Buch fängt sehr blitzartig an, ohne eine Einleitung, nicht so wie bei dem Apostel Paulus, der gewöhnlicherweise davon spricht, dass Gnade mit euch sein sollte, zum Beispiel Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sende ich Paulus, der Apostel, hin und her. Da haben wir ja solche Einleitungsworte. Und wir sehen sogar öfters mal, dass Paulus sogar seinen Aufschreiber, also die Person, die diesen Brief dann schreibt, wie er es diktiert, auch mit erwähnt. Doch in dieser Passage haben wir so etwas nicht. Stattdessen ist in dem Buch der Hebräer oder in dem Brief der Hebräer etwas, das sehr ähnlich wie ein Bekenntnis ist. Also, das ähnelt sehr einem Bekenntnis, der Brief an die Hebräer. Und in den ersten vier Versen, da wird ein großer Kontrast gezogen, eine große Gegensätze aufgezeigt. Also aus dem Alten Testament zum Beispiel, wenn es um die Nachkommen der Propheten geht oder die Linie der Priester oder auch des Königs und wie eben das alles sich zuspitzt in Christus. Und darin erkennen wir, dass der Autor dieses Briefes angedacht hat, oder wenn wir auch sagen würden, es ist ein Buch, so wie wir es üblicherweise heutzutage tun, dass wir jedoch Christus erkennen und Christus sehen, dass er die Erfüllung ist, dass all diese Dienste, die wir im Alten Testament in Christus eben ihre Erfüllung finden. Und hier ganz besonders geht es um das Prophet eines Propheten, nämlich in der Offenbarung. Lasst es uns gemerkt geben. Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Wie ihr diese Passage lest, dann kann es sein, dass man das einfach überspringt oder überstürzt. Denn normalerweise, wenn wir einen Brief oder ein Buch aus dem Neuen Testament lesen, dann wissen wir, ach, da kommt doch gleich wieder eine Einleitung und dann springen wir vielleicht etwas weiter vor. Aber ich sage euch, springt nichts über die Einleitung hinweg. Und auch ganz besonders, was der Kontext vor uns ist. Denn der Schreiber hier sagt nämlich, dass in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet wurde, doch in den letzten Tagen es durch den Sohn kommt, also dass durch den Sohn geredet wird. Und das ist sehr tiefgründig, denn die Israeliten haben jahrhundertelang nur Schweigen gehabt. Somit ist dieser Vers, also Vers 2, das ist eine Neuigkeit, das ist etwas Großes, das ist etwas sehr Wichtiges. Es ist ein Volk gewesen, das keine Träume, keine Eingebungen hatte, keine Prophezeiung, gar nichts. Sie haben gesehen, wie auch der Gröll der Verwüstung in dem Tempel war und schlimme Dinge getan hat. Wir sehen nämlich auch, dass bis zum ersten Jahrhundert eben die Christen die Herrlichkeit Jesu Christi nicht erkannten unter sich. Einfach wegen dem, was um sie herum abgeht. Und was der Verfasser uns hier sagen möchte, ist, dass in Christus der Herr noch einmal zu uns gesprochen hat. Das Schweigen wurde gebrochen. Freunde, und da ist noch viel mehr als das. Es ist auch, dass Christus nicht nur noch eine Offenbarung wäre, sondern dass er dir eine bessere Offenbarung ist. Im Alten Testament, da hat der Herr auf vielerlei Weise und vielfältig zu uns gesprochen. Da haben wir zum Beispiel auf der einen Seite die Engel, die Botschafter, die von dem Herrn gesendet wurden. Manchmal studieren wir auch im Alten Testament von sogenannten Theophanies im Englischen, also Gotteserscheinungen, wie Gott unter seinem Volk ist. Gott sprach auch in Träumen zu Propheten und manchmal sind diese Träume verschlüsselt und man muss dann versuchen, das zu entwirren und auszulegen. Manchmal hat man auch Visionen und einmal hat der Herr sogar durch einen brennenden Busch gesprochen. Und Gott war auch mit ihnen im Tempel. Und ganz wichtig, das wissen wir auch, Gott sprach einmal sogar durch den Mund eines Esels. Doch nun haben wir, wie Christus selbst, aus seinem Munde, also die zweite Person, er hat zu ihnen persönlich geredet. Johannes der Täufer zum Beispiel, einer der letzten alttestamentlichen Propheten, Johannes sprach dann von seinem alttestamentlichen Propheten und er selbst, dass sie von der Erde sind und über Dinge der Erde sprechen. Oder wie es an anderer Stelle heißt, dass der Herr von droben ist und dass er von dem redet, was er gesehen und selbst gehört hat. Es gibt da diese Distanz, diese Entfernung zwischen dem Alten Testament und der Person Jesu Christi. Es ist offensichtlich, dass es da ein Spalt ist, vielleicht sogar so bezeichnet. Also. Denn wir wissen, dass der Prophet eine Kreatur ist. Er ist gefallen, ein menschliches Wesen. Und da ist eine große Entfernung von ihm zu seinem Gott. Und wenn Gott möchte, durch einen Menschen zu reden, dann kann er auch ihre Lippen bewegen, dass sie bezeugen. Und nun haben wir von Angesicht zu dem Vater auch eine Gemeinschaft, weil der Herr Jesus Christus als Mittler und Stellvertreter, der eines Wesens mit dem Vater ist, für uns, zwischen uns und Gott, dem Vater, steht. Auf dass wir eine wunderschöne, wunderbare Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Da gibt es dann keinen Überrest. Da gibt es keine Vermischung mit Sünde oder da gibt es auch keinen Zwischenmittler zwischen Christus und dem Vater. Der Text spricht dann noch mehr. Nämlich ab Vers 3, da heißt es dann, wenn es um den Sohn sich dreht, Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass wenn wir in diesen Text hineinsteigen, dann gibt es Dinge, die wir nicht ganz ergreifen können. Und auch das ist eines davon. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters. Die alttestamentlichen Propheten haben nur ein Bild der Herrlichkeit weitergegeben, aber Christus, der Sohn Gottes, ist es selbst. Christus ist so gesehen, dass die Sonne selbst und das Sonnenlicht, das es spendet. Wie kann man das ergreifen und ergründen? Er ist nicht nur jemand, der es auf sich nimmt. Er ist doch nicht einfach ein einfacher Botschafter, der eine Botschaft weitergeben möchte. Sondern die Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in der Person des Sohnes. Das sagt der Verfasser des Hebräerbriefs. Christus hat so gesehen all den Schatten, all die Schatten aus dem Weg geräumt in seiner Herrlichkeit. Und dann ab Vers 3, da sagt es uns sogar mehr. Noch eine theologische Bezeichnung. Das dritte der sieben Bekenntnisse über das Wesen Jesu Christi. Nämlich, wenn wir auf das Wort Ausdruck seines Wesens sprechen, da möchte ich nur dazu sagen, dass das das gleiche Wort ist, was auch mit einem eingravierten Ring benutzt wird oder ein göttliches Siegel, wenn man da das heilige Wachs nimmt und dann das Siegel hineinlegt und dann mit diesem Siegel, mit diesem Abdruck etwas versiegelt. Aber ich denke, wenn wir das so machen, dann geht uns auch etwas von der Bedeutung dieses Textes verloren. Er ist nicht nur der Ausdruck. Er ist nicht nur jemand, der das Bild trägt. Er ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Von seinem Sein, von seinem Charakter, von all seinen Attributen und Eigenschaften. Nichts anderes, kein anderer kann das von sich behaupten. Jesus in Johannes Kapitel 7 bezeichnet auch seine Beziehungen zu seinem Vater, wo er dann sagt, niemand kennt den Vater als der, der von Gott ist. Er hat den Vater gesehen. Kein Prophet hat ihn jemals wirklich gesehen, außer der Sohn. Der große, der größere, herrlichere Prophet. Niemand hat in einer ewigen Beziehung mit dem Vater gelebt. Niemand kennt die inneren Beweggründe, das Herz des Vaters. Niemand als er, der von Gott ist. Er hat ihn gesehen mit seinen eigenen Augen. Was möchte da der Autor des Hebräerbriefes sagen? Nämlich, dass Jesus nicht nur ein Botschafter ist, wie die Propheten damals. Er ist die Fülle des Wesens Gottes. In seiner Person. Er allein perfekt und vollkommen zeigt das Herz des Vaters. Er zeigt uns auch die Gerechtigkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Ratschlüsse Gottes, die Freundlichkeit Gottes. In jeder Art und Weise ist er ein besserer Prophet. Wendet euch nicht ins Alte Testament an diese armseligen Heiligen, sagt er hier. Geht nicht da zurück. Schaut nicht in die Vergangenheit und seid zufrieden mit Schatten, sondern blickt auf Christus, die Person des Sohnes Gottes, der Eingeborene vom Vater. Er ist die volle Offenbarung des Herrn. Du wirst niemals Gott erkennen, getrennt von seinem heiligen Sohn. Das ist die Botschaft hier. Und als zweites sehen wir, ich würde gerne meine Punkte noch ein bisschen anpassen, nämlich, dass er ein größerer König ist. Prophet, Priester und König. Das ist, wie der Katechismus es selbst beschreibt, aber hier im Hebräerbrief, da ist es Prophet, König und Priester. Lasst uns Vers 2 betrachten und da fangen wir an zu sehen, was da für Eckpfeiler gesetzt werden. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. So wie auch der Erstgeborene eines Königs das Königreich empfängt, so wissen wir, dass Christus der Erbe von was ist? Von allem. Er ist nicht nur wie ein weltlicher König. Sein Königreich erstreckt sich über alles. Es hat keine Grenzen. Nein, sein Königreich ist nicht eins, wo es darum geht, auszuziehen und zu kämpfen, sondern sein Reich erstreckt sich bis zu den Höhen des Universums. Und das wird uns noch mehr aufgezeigt. Wir lesen aber auch in Kapitel 1, Vers 3, dass durch das Wort seiner Kraft alles gemacht wurde. Nichts, was gemacht wurde, wurde getrennt von ihm gemacht, erschaffen. Und wir können da noch weitergehen. Und dann spricht er von dem Ort, wo Christus zur Ruhe kommt, nämlich, dass er sich zur Rechten der Majestät der Höhe setzt. Ein Sitz, in dem er über andere, über anderen steht. Ein Dienst hat der Herr Christus, wo kein König sich gegen Christus aufwenden kann. Und was wir in diesen vier Versen haben, sind die Bezeichnungen und die Aufgaben eines Königs. Aber das Werk des Königs Jesu Christi ist viel herrlicher und größer als das, was die Menschen hier tun. Und was macht der König? Er verteidigt sein Volk und was noch? Er sorgt sich um sein Volk. Er bewahrt sein Volk. Das sind das ist der Standard der Dinge, die jemand machen soll, der ein Leiter ist. Geistlicher Leiter. Es ist er nämlich, der das Königreich erweitert. Und wie erstreckt sich das Königreich Gottes? Ja, über alle Ortschaften, über jeden Menschen, über alle Dinge. Es gibt hier nicht ein geteiltes Königreich, Nord- und Südreich, sondern alles ist in seiner Hand. Und nicht nur das, er hat alle Dinge erschaffen und kann auch alle Dinge den Leuten geben, die zu ihm gehören. Er ist ein großerer König. Einen wie er gibt es nicht. So ein Königreich gibt es nicht nochmal. Keine Vormachtstellung kann ihn in Frage stellen. Und klar, die, die sein sind, denen wird er alles geben, was sie benötigen. So ist der Herr Jesus Christus ein König aller Vorsehung, aller Versorgung. Nun, wir lesen aber hier, dass das Volk Israel gerne einen König hätte. Und wir wissen auch, dass sie bis dato oftmals versagten. Und so ist das ein wunderbares Versprechen, dass wie ihr Herz sich nach einem Messias sehnt. Wie der Herr Jesus Christus als Sohn Davids herbeikommt. Man könnte auch sagen, als würde man, also man kann auch sagen, dass Christus absolut und über alle Dinge herrscht in seiner Vollmacht. Denn er ist der König und keiner kommt ihm gleich und kann seine Pläne durchkreuzen. Und dann sehen wir Christus als größeren Priester. Ab Vers 3. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Nun, wenn es um einen Priester geht oder die Aufgaben eines Priesters oder die Opfer, die im Hebräerbrief immer wieder drankommen, da ist das hier essentiell. Denn in Zeiten, wo das Volk Gottes nicht wirklich Profit hatte und noch weniger ein Könige, dann hatten sie trotzdem noch Priester. Und da war immer noch irgendjemand zu irgendeiner Zeit, der versucht hat, öffentliche Religion noch weiterzuführen. Ob er nun treu war oder untreu war, das ist eine andere Sache. Doch das Werk eines Priesters hat Bestand gehabt. Wenn die Leute Sorge hatten über das Wetter oder andere Dinge, dann kamen sie gewöhnlicherweise zu dem Priester, denn er war es, der die Opfer darbringt. Wir sehen so oft auch im Neuen Testament, wie Christus als Priester oder Hohepriester oder auch Opfer drangebracht. Denn es ist eine essentielle Lehre, die überall vorkommt. Und was ist nun die Neigung der Juden hier? Sie denken, dass sie zurück müssen an ein System der Werke, ein System der Opfer. Nun, der Autor der Hebräer sagt aber nein dazu. Christus hat die Arbeit dazu getan. Und noch viel mehr, dieses Werk ist auch vollständig. Weil Christus sich nämlich als unendliches Opfer dahingegeben hat. Das wurde schon getan. Es ist so, als würde der Autor der Hebräer sagen, die Wahrheit über Matthäus 1, Vers 21, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Es ist essentiell ein Werk Christi, dass er ein Priester ist, der letzte Priester, der große hohe Priester für das Volk Gottes. Doch lasst uns noch einmal in den Text hineinschauen. Es heißt nicht nur, dass Christus ein Opfer darbrachte, sondern auch, dass er nun wo sitzt. Und wenn ihr etwas über den alttestamentlichen Tempel kennt, dann ist euch mit Sicherheit gewiss, dass wenn es da auch viele Dinge gibt in diesem Tempel, da gibt es eine Sache jedoch nicht, nämlich Sitze. Denn eine der Aufgaben des Priesters ist, dass der Priester ist, dass er Tag ein und Tag aus Opfer darbrachte. Immer wieder Opfer dargebracht für die Reinigung von Sünden. Und deswegen hatten sie auch verschiedene Schichten. Dann kamen die Priester, neue Priester rein und alte Priester sind wieder rausgegangen. Das war eben ein Teil davon. Und wenn einer der Autor, oder wenn der Autor des Hebräerbriefes dann sagt, dass Christus die Reinigung erwirkt hat, dann ist das genau das, nämlich dass er es vollbracht hat, dass die Sünden des Volkes Gottes nun mit ihnen umgegangen wurde, dass auch das Blut von Tieren nichts nützt, aber das Blut Jesu Christi schon. Denn er ist ein Mann, der unter dem Gesetz geboren wurde und das Gesetz vollkommen eingehalten hat. Er hat sich selbst für die Menschheit hingegeben unter dem Gesetz. Und die das Gesetz gebrochen haben, die unter dem Gesetz leben, die es mit Gedanken, Worten und Taten gegen dieses Gesetz vorgingen, die haben eine vollkommene Erlösung, Sühnung durch Christus. So kann man sagen, all die vorigen Opfer, die dargebracht waren, sie waren unvollständig. So haben wir aber hier das volle Gewicht der Heiligkeit Christi. Er und allein er kann das Opfer sein. Doch hier ist die Wahrheit, dass Jesus nicht nur der Priester ist, der das Opfer darbrachte, dass er sein eigenes Leben als Sühnung hingab. Sein Blut war es, das vergossen wurde. Und es ist so, als würde der Autor sagen wollen, wenn ihr den Vorzug des Opfersystems haben möchtet, dann schaut nicht ins Alte Testament. Dann schau auf das eine Opfer, nämlich in dem Herrn Jesus Christus. Die Worte der Hymne, Arise, my soul, arise, wach auf, meine Seele, wach auf, da heißt es, Blutswunden hat er getragen, dort auf dem Kreuze. Sie haben vor dir gebetet, sie haben sind viel für mich eingetreten im Gebet. Vergib ihm, o Herr, vergib ihm, weinen sie. O, vergib, so weinen sie. Lass diesen erlösten Sünder nicht sterben. Also, was damit gesagt werden möchte, die Übersetzung war natürlich die beste, dass Christus sagen möchte, vergib ihnen, Herr, vergib ihnen, schau auf mein dargebrachtes Opfer, denn mein Blut ist das wahrhaftige Blut, mein Opfer ist das wahrhaftige Opfer. Möge der Herr uns auch darin Hoffnung geben und einen stärkeren Glauben, wie wir gemeinsam diese Verse betrachtet haben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. O Herr, wir danken dir für dessen Höhe und Tiefen. Wir danken dir, wie Christus uns hierin geoffenbart wird. Herr, wir bitten, dass du uns auferbaust, dass wir uns nirgendwo anders hinwenden als an ihn. Dass keine weltliche Institution oder auch kein Werk, das wir religiös verrichten, unser Vertrauen hineinsetzen, sondern in sein vollständiges Werk und seine Mittlerschaft für uns. Hilf uns, ihm noch mehr zu leben und uns an ihn festzuklammern und auch auf das ewige Leben in ihm zu hoffen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.